Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt wieder eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Christian Fahrenbauer, unser Kirchenmusiker. Ich behaupte mal, der Christian ist in unserer Pfarrei derjenige, der die höchste Anzahl an Gottesdienstbesuchen hat. Ich glaube, selbst die Zelebranten haben das nicht. Das ist schon mal ein ganz besonderes Faktum, das ihn auszeichnet. Und wir kommen alle in unterschiedlichen Weisen in seinen Genuss, in die Musik oder auch als Teilnehmer von Chören oder die Kinder sind bei ihm im Chor. Und es freut mich heute, dass wir Christian einfach ein bisschen befragen dürfen zu seinem Alltag als Kirchenmusiker. Denn tatsächlich sehen wir meistens nur den Rücken von ihm, aber er ist in der Kirche immer absolut präsent. Und ich glaube, da gibt es sehr viel zu entdecken, was seine Persönlichkeit und vor allem seine Passion für die Kirchenmusik ausmacht. Deswegen freue ich mich sehr über dieses Gespräch.
Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke, Brigitte.
Sehr gerne, Christian. Christian, erzähl doch einfach mal vielleicht ein bisschen aus deinem Leben und wie wird man eigentlich Kirchenmusiker?
Naja, es gibt jetzt wie bei den anderen Berufungen auch nicht den Weg, also ich sage jetzt schon mal keine Berufung, ja, den Weg, wo man Kirchenmusiker wird, sondern ja, der eine wird halt durch eine Entdeckung, der andere ist schon lange so quasi auf diesem Weg und es war schon klar, dass es wird. Bei mir war es eigentlich nicht klar, also meine Mutter war in meinem Heimatort Aschach lange Chorleiterin und da war ich dann so, wie ich das Alter so gehabt habe, so ab der 5. Klasse, hat sie mich dann immer in die Chorproben auch mitgenommen, weil es dann zu Hause doch ein bisschen ja, langweilig war oder wie auch immer. Da war ich dann einfach dabei, habe teilweise auch mitgesungen, natürlich am Anfang Sopran, dann später im Alt und habe aber dann ab der Volksschule, also haben eigentlich meine Lehrer damals die Entscheidung getroffen, dass ich doch aufs Max-Reger-Gymnasium, das musische Gymnasium in Amberg gehen könnte. Und dort kann man ja, wie auch heute noch, Klavier lernen. Also ohne großen Mehraufwand. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch schön, Klavier spielen zu können. Und das war dann auch letzten Endes der Wegbereiter für die Orgel. Dort gab es nämlich, oder gibt es immer noch, Wahlfach Orgel. Und am Anfang war es nur so ein Ausprobieren und durch die neue Orgel in Reigering 1994, das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt probierst du es mal, jetzt möchte ich es mal auch kennenlernen. Und dann war es eigentlich am Anfang nur das Orgelspielen. Dann habe ich zu meinem geschätzten Lehrer Bernhard Müllers gewechselt, der mich dann so, ich glaube, ab der 9. Klasse so auf den Weg gebracht hat, Mensch, du könntest doch den D-Kurs in Regensburg machen. Das ist so ein Kurs für nebenamtliche Kirchenmusiker, also für Leute, die das nebenberuflich machen und einfach da ein bisschen stärker in das Feld Kirchenmusik reinwachsen. Und letzten Endes dann am Ende dieses Jahres, wo man dann alle 2 Wochen nach Regensburg fährt, einmal praktischen und einmal Theorieunterricht hat, dann so einen D-Schein in der Hand haben und dann einfach diesen Nachweis haben, ich habe diese Ausbildung. Und dann habe ich schon gedacht, das ist ja schön, da trifft man also Gleichgesinnte, auch Leute, die Orgel spielen, das ist ja sehr selten und auch Leute, die sich für Chorgesang begeistern. Ja, und da war immer noch nicht so recht klar, auf dem Weg zum Abitur, ja, da Kirchenmusik zu machen. Ich habe es eigentlich erst so nach dem C-Kurs, das ist dann das zweite Jahr, das man dann noch anhängen kann, das ist dann sozusagen der F-Kurs, wie beim Tanzkurs, der fortgeschrittenen Kurs, da habe ich erst gemerkt, Mensch, das wäre doch was für mich. Und das war dann auch schon kurz vorm Abitur, wo ich mir gedacht habe, ich konnte dann am Max Reger auch damals diesen, in der Kollegstufe noch, war es damals noch, den Leistungskurs Musik belegen. Und dann konnte ich auch die Stücke, die ich in der C-Prüfung gespielt habe, auch fürs Abitur dann auch gleich verwenden. Und die dann auch gleich wieder für die Aufnahmeprüfung an der Hochschule in Regensburg, an der Hochschule für katholische Kirchenmusik. Das war natürlich dann, eins gibt das andere. Und ich habe auch da dann immer wieder spüren dürfen, zu diesen Gelegenheiten, dass mich das nicht nur interessiert, sondern auch wirklich innerlich erfüllt. Und dann habe ich gedacht, was gibt es denn Besseres, einen Beruf zu wählen, der dich nicht nur interessiert, so nach dem Motto, ah ja, ganz nett, das zu machen, sondern der mich auch noch innerlich erfüllt. Ja. Und wie gesagt, ich durfte auf dem Weg dorthin viele Leute kennenlernen, durfte auch damals nicht nur in Aschach-Reigerim im Chor singen und den auch schon anleiten, sondern auch beim Bernhard Müllers, bei den Martinsgänsen, die es immer noch gibt. Und da bin ich so reingewachsen und habe mir gedacht, Mensch, das ist doch ein toller Beruf, Menschen Freude machen und auch noch selber in der Probe Freude haben. Und das ist genau das, was mich bis heute so immer noch weiter trägt.
Also du bist praktisch ja eigentlich dann so reingewachsen. Also der spirituelle oder der Glaubenshintergrund war dann gar nicht so das Ausschlaggebende, weil, also ich weiß es halt von Max Reger, weil ich da auch war, das ist ja eher mehr so die Konzentration, ich sag's jetzt mal, auf die weltliche Musik. Und praktisch durch die gewissen Förderer oder ich sag mal immer die guten Geister, die man in seinem Leben dann so trifft, bist du dann eigentlich erst im zweiten Schritt dann in diesem kirchlichen Kontext geraten, kann man das so sagen?
Nein, eigentlich nicht. ich habe jetzt natürlich meinen musikalischen Werdegang erzählt. Und das ist so auch der Werdegang, wo ich jetzt mal sage, jeder meiner Kollegen kommt da anders rein. Der eine tatsächlich nur über die Musik und lernt dann erst über das berufliche Tun den Glauben kennen. Das gibt es natürlich auch. Es gibt ja viele Schattierungen von Glauben und Religiosität. Aber ohne das kirchliche Umfeld hätte ja meine Mutter nie den Chor geleitet, wäre ich nie zu einer Orgelsegnung in Reigerim gekommen, wäre ich nie in einen kirchlichen Chor gegangen, auch in St. Martin dann. Und meine Liebe zur Liturgie, das ist ja auch noch das, was ich vielleicht ein bisschen vergessen habe, das ist jetzt nicht das, was mich angetrieben hat, diesen Beruf zu machen, aber das ist natürlich das, was sehr förderlich ist, um den Beruf irgendwie im kirchlichen Bereich auszuüben. Ich war ja ab der dritten Klasse Ministrant, konnte das dann leider irgendwann nicht mehr sein, also weil ich dann Orgel gespielt habe, irgendwann im Gottesdienst. So ab der achten Klasse waren es dann die Werktagsgottesdienste und ab der zehnten dann auch die Sonntagsgottesdienste in Aschach und am Mariahilfberg, teilweise auch dann in St. Martin als Vertretung. Und da, durch das Ministrieren ist man natürlich, da wächst man natürlich schon sehr stark in die Liturgie rein und auch natürlich in den Glauben. Wir haben damals sind nicht nur zum Ministrieren gegangen, sondern haben auch Gruppen, Freizeiten gehabt, wo man natürlich mit anderen Kindern, Jugendlichen zusammengekommen ist, haben Jugendgottesdienste miteinander organisiert und gestaltet. Also da sind wir zum Pfarrer hingegangen und haben gesagt, Mensch, Herr Pfarrer, könnten wir mal einen Jugendgottesdienst machen? Und der Pfarrer hat gesagt, ja, freilich, freut mich. Also da haben wir das organisiert. Ich habe dann Klavier gespielt, Gitarre war dabei, Schlagzeug auch und ein kleiner Chor aus Jugendlichen von Aschach und Reigerim. Und darüber bin ich natürlich auch sehr stark da reingewachsen und habe mich in der Liturgie und im Glauben auch verortet.
Ja, also mich hätte es jetzt auch gewundert, aber gut, dass du das nochmal so erklärst. Aber ich glaube, das spiegelt ganz gut wieder, was auch die Gemeindestimmen immer wieder bestätigen, was man so im Gespräch hört, nämlich, dass du da oben präsent bist, einerseits mit einer hohen musikalischen Passion, aber auch, man spürt bei dir auch schon wirklich dieses Durchdrungensein von der Liturgie. Und also ich finde das immer sehr schön, wenn man bei uns im christlichen Glauben von der Charismenlehre sagt, dass einfach Gott jedem Menschen sein ganz eigenes Charisma geschenkt bekommt. Also das kann man ja gar nicht von sich heraus erzeugen, sondern das ist ein Geschenk, das einem ganz persönlich gehört. Das ist, finde ich, ein wunderschönes Bild, was man hat. Und würdest du sagen, du hast einen Beruf gefunden, wo du dieses Charisma ausleben kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe lange auch gebraucht mit dem Wort Charisma. Also man kennt ja das Evangelium mit den Gnadengaben und so weiter. Oder ist es gar kein Evangelium? Ist es nicht?
Ist egal. Ist eine Bibelstelle.
Egal. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, kann man sich darauf so festlegen? Ich meine, jeder Mensch sollte ja auch ein bisschen so dieses, keine Ahnung, Pflege oder Krankenbesuch oder was weiß ich, also so diese anderen Charismen, also so in leichter Form zumindest in sich haben. Aber es ist tatsächlich so, dass man dann so sein Ding findet und darin auch aufgehen kann, ja. Und Ich denke schon, dass wenn uns Gott das Leben schenkt, dass er uns dann auch solche Sachen natürlich geschenkt hat und dass wir uns das nicht selber gegeben haben und ausgesucht haben, so nach dem Motto, das mache ich jetzt, sondern natürlich ist es, also wenn ich das glaube, natürlich kommt es dann auch von ihm. Das ist ganz klar für mich.
Ich habe tatsächlich bei dir speziell auch so einen Spruch von Konfuzius, im Kopf, der sagt, ein gelungenes Leben ist, finde etwas, in was du besonders gut bist, was du gerne machst. Und dann wirst du auch beruflich oder halt auch also beruflich erfolgreich sein. Das würde das ja eigentlich bei dir ganz gut widerspiegeln. Du bist ja aber nicht nur Kirchenmusiker an der Orgel, sondern du hast ja auch noch ganz viele Funktionen, nämlich du bist Chorleiter von, und da würde ich sagen, das geht durch alle Generationen durch, mit dem Kinderchor, der schönerweise immer weiter wächst. Du hast den Gospelchor, du hast den Kirchenchor und ich glaube ja da den Frauenchor noch, und
Frauenbund,
vom
genau.
Frauenfrommbund der Chor, genau. Ist das auch ein Thema für dich, dass du sagst, das ist so, vielleicht mal ein bisschen auch der pädagogische Anspruch, Charismen bei Kindern oder bei anderen Teilnehmern so ein bisschen rauszukitzeln, oder sagst du, das muss jeder für sich rausfinden? Wie stehst du dazu?
Also ich sehe das schon so, natürlich pädagogisch. Ich habe tatsächlich in meinem Zimmer in Regensburg, also die Hochschule hat auch Möglichkeit drin, dass man drin wohnt, im Wohnbereich mit dem jeweiligen Zimmer und so weiter. Da hatte ich ein Bild von der Aschacher Kirche, von der Reigeringer, hatte ich leider kein gescheites. Damals war ich ja noch nicht in Dreifaltigkeit angestellt. Und da habe ich mir immer gedacht, mal, für diese Leute vor Ort studiere ich das. Also nicht, um selber groß rauszukommen, natürlich, um mehr Hintergrund zu haben, um mehr auch mal ein Argument zu haben, wenn jemand was nachfragt oder mal was wissen will. Aber ich habe mir immer gedacht, diesen Schatz der Kirchenmusik, das will ich denen weitergeben. Und da muss ich es ja selber irgendwie wissen. Und für die studiere ich das, damit ich denen vor Ort meine Begeisterung noch besser weitergeben kann. Und das ist immer noch so. Ich versuche den Kindern die Freude am Singen und an der Gemeinschaft weiterzugeben. Ich versuche bei den Erwachsenenchören ja das Gleiche natürlich zu tun und da auch noch ein bisschen theoretischen Hintergrund zu vermitteln, weil es auch manchem hilft, noch mehr Freude dran zu haben, wenn man sagt, ich weiß jetzt mehr darüber, oh, schön, dann kann ich gleich noch mehr damit anfangen und so weiter. Genau.
Also ich zitiere da einen Vater von einem Kind aus deinem Kirchenchor, und genau dasselbe kann ich selber als Kirchenchormitglied bestätigen, und ich glaube, das ist so unsere allgemeine Meinung. Der sagte, der Christian hat das Talent, an der richtigen Stelle zu fordern, nicht zu überfordern, aber durch das Fordern kommt am Ende immer ganz was Tolles raus. Und ich glaube, das ist wirklich so auch das, wenn ich unsere Kirchenchorprobe sehe, dann denke ich mir oft, ui, sportlich. Aber am Ende, wenn man dann oben steht und dann in der Gemeinschaft Liturgie feiert und wir als Kirchenchor diesen Beitrag dann abliefern, dann denke ich wirklich oft an diesen Satz und ich denke mir, ja, er hat es mal wieder geschafft. Und ich glaube, das braucht sehr viel Können und sehr viel Gespür, zu wissen, was kann denn ein Chor leisten. Und ich glaube, das gelingt dir wirklich ausgezeichnet.
Danke.
Was mich noch interessieren würde, oder vielleicht auch die Zuhörer, das Zweite Vatikanische Konzil hatte die Kirchenmusik stark hervorgehoben, als wirklich als eigenständigen Teil der Liturgie. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Errungenschaft. Was ist für dich das Entscheidende, die Rolle der Kirchenmusik in der Liturgie, also auch genau dein Part an der Gestaltung?
Also wenn ich es jetzt einmal so von außen betrachte, von der Seite, wie ich selber so reingekommen bin, ja, da ist Musik einfach, also klar, als Kind wächst es so rein, da gab es das schon immer. Ich bin nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil geboren, da war es schon immer so, wie es jetzt ist. Das Singen in meinem Fall auch die Gemeinschaft fördert und natürlich Gottlob preist, das ist klar, oder einmal eine Bitte vor Gott bringt. Aber das war ja nicht immer so. Früher war die Musik eher so, naja, so Beiwerk oder wie man heute, was mich immer wieder auch, naja, nicht ärgert, aber die Leute wissen es ja nicht besser. Manche Leute bezeichnen eine, oder sagen, das ist eine musikalische Umrahmung. Das heißt, da ist der Gottesdienst und die Musik ist so quasi Schmuck dafür. Das ist aber seit dem Zweiten Vatikanum nicht mehr, sondern die Musik ist selber Teil des Gottesdienstes. Es ist nicht nur Schmuck, der auch wegbleiben könnte, und der Gottesdienst wäre auch so. Natürlich kann man auch mal eine Messe oder eine Andacht ganz ohne Musik feiern, geht natürlich auch. Aber es ist ein sozusagen, man nennt es integraler Bestandteil, also das heißt, die Musik integriert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn jetzt jemand nicht singen kann oder total unmusikalisch ist, den integriert es dann natürlich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass 95% der Menschen, wenn sie denn nicht krank sind, singen können und sowieso alle Menschen in irgendeiner Weise musikalisch sind, also schafft die Musik das auch zu integrieren. Und deswegen steht bei uns auch immer am Anfang ein Lied oder irgendein Gesang, den alle gemeinsam mal singen können. Weil die Leute kommen anonym in den Gottesdienst rein und das Erste, was sie machen, ist nicht das Kreuz zeigen, sondern ist gemeinsam zu singen. Und das finde ich schon super, weil das ist so quasi das Erste, wo Gemeinde nicht nur sichtbar ist oder erlebbar, wenn es mal eng hergeht in der Bank oder wenn mal alle 10 Meter weiter auseinandersitzen, sondern man hört sich gegenseitig singen. Und das ist auch, Singen ist ja die Gefühlsäußerung überhaupt. Also ich kann sagen, mir geht es schlecht und dann, ja, das sagt vielleicht was aus oder mir geht es gut, aber durch Singen, da offenbart jeder eigentlich sich selber. Ja.
Ich hab was rausgesucht, das passt an dieser Stelle ganz gut, und zwar, das ist aus dem Buch Samuel, fand ich ganz nett, den Satz, weil man geht ja auch mit verschiedenen Emotionen immer so in Gottesdienst, und die Realität ist, dass man vielleicht auch traurig oder voller Sorgen in so einen Gottesdienst geht, und da steht, immer wenn der böse Geist von Gott Saul peinigt, spielte Saul die Harfe. Dann ging es Saul besser und der böse Geist verschwand. Das finde ich, glaube ich, das drückt einfach ganz gut aus. Man würde es wahrscheinlich in der Musikpädagogik und der Musiktherapie wahrscheinlich einfach ganz simpel sagen, dass Musik etwas für die Seele ist, was den Geist auch reinigt, was die Gedanken vielleicht wieder ordnet. Und ich glaube auch gerade in der Gemeinschaft, in der Kirche zusammen zu singen, kann da, behaupte ich, wahrscheinlich sehr befreiend und auch heilsam sein.
Ja, also das schon. Ich habe jetzt, das war letztes Jahr, so einen Satz gelesen, dass man während dem Singen wohl keine Angst verspürt. Das ist mir nie so bewusst geworden. Ich habe das dann mal, man kann es ja schlecht testen, so künstlich vor irgendwas Angst zu haben, aber ich hatte dann wirklich mal so eine Situation, das hat jeder mal, wo man nicht weiß, wie schaffe ich jetzt das alles. Also so eine gewisse Angst, nicht alles zu schaffen, nicht jedem gerecht zu werden. Dann habe ich während Gottesdienst gemerkt, ich habe dann selber auch mitgesungen an der Orgel, mache ich ja oft, um ein gutes Tempo auch zu finden. Dann habe ich gemerkt, ja, tatsächlich, während des Gesangs ist die Angst tatsächlich weg.
Interessant, ja. Da kann jetzt ja jeder einfach mal selber das nächste Mal drauf achten. Nochmal zurück zur Kirchenmusik. Wo siehst du da auch die Chance bei der Verkündigung?
Naja, Verkündigung, das ist immer schwierig. Also man kann natürlich nur die Leute damit erreichen, die sich auch erreichen lassen. Das hieße, dass man praktisch, naja, die Leute erstmal da haben müsste, um dann vielleicht sie mit der Musik zu erreichen, aber dann überlegt man wieder, ist es denn der Musikgeschmack der jeweilige, ach, ja, ist schwierig. Aber ich glaube, das, was du jetzt meinst, das ist das, wenn man Konzerte veranstaltet oder mal eine musikalische Andacht oder einfach im Gottesdienst für die Leute, die es auch wissen und dann kommen, einfach mal unterschiedliche Musik anbietet sozusagen. Ja. Dann kann ich die Leute sozusagen erreichen und bewegen, sich wieder mit dem Glauben zu beschäftigen und durch die Musik. Da gibt es einen schönen Spruch vom Organisten von Notre Dame in Paris. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn korrekt wiedergeben kann. Der hat mal gesagt, also die Leute kommen zum Konzert mit einem offenem Herzen, also die sind musikalisch, weil sie Musik hören wollen, und wir versuchen durch das Konzert die Seele zu erreichen. Und beim Gottesdienst sagt er, also das ist jetzt nicht ganz meine Meinung, sagt er, beim Gottesdienst ist es umgekehrt, da kommen die Leute mit offener Seele, weil sie ja, ihre Religion feiern wollen oder ihren Glauben feiern wollen. Und wir versuchen, das Herz zu erreichen. Also wir versuchen, die harte Schale zu durchbrechen mit der Musik, um ja, ein bisschen die Gefühlswelt anzusprechen. Und das ist auch immer mein Ansinnen, damit, dass die Leute irgendwie positiv gestimmt rausgehen und so ihren Alltag wieder bestehen können oder auch die anderen, die draußen sind, damit ansprechen können. Und so kann ich durch die Musik auch verkündigen.
Ja, und ich glaube, das ist was du vielleicht auch ein bisschen vielleicht sogar unterschätzt, was ein Riesentalent von dir ist, habe ich schon sehr oft Gemeindestimmen gehört, ist, dass du in Windeseile praktisch auf Predigt oder Einrufe reagieren kannst. Also, oder anders gesagt, du schaffst es ja wirklich
Zuruf aus der
mit.
Gemeinde.
Ja,
Nee,
ein Zuruf
die
von
gibt es
vorne,
jetzt nicht, aber.
aber dass du es eigentlich schaffst, der Predigt oder dem Evangelium wirklich das passende Lied dazu zu ordnen. Und ich glaube, das ist ein ganz ein großes Talent. Und das ist immer wieder so, dass praktisch das Lied danach das Ganze ja nochmal untermauert und auf einer anderen Ebene festigt, wenn man es dann, was man vorne gehört hat, im Evangelium, in der Predigt, dann selber auch nochmal singen darf. Und das ist, glaube ich, wirklich eine ganz eine große Kunst, da auch wirklich diesen, dazu muss man das ganze Portfolio ja kennen und dass du da immer sehr gut drauf reagierst. Und ich glaube, das ist schon die Chance der Kirchenmusik, auch Verkündigung zu unterstreichen.
Genau.
Also da, glaube ich, darfst du dir einfach mal selber auf die Schulter
Ja.
klopfen.
Ich sage bei sowas immer, also auch, wo auch immer ich Applaus für irgendwas bekomme oder einen Dank, ich gebe das immer weiter. Also natürlich freut man sich selber als Mensch, als Person, wenn man was gut gemacht hat und wenn man dafür Dank bekommt oder auch mal geschätzt wird. Aber ich sage das immer, ich nehme das nicht als, um mich selber da auf dem Postamentel raufzustellen, sondern ich drehe mich dann immer um und sage, ich gebe es hier an den Allerhöchsten weiter, von dem ich das alles habe.
Okay, sehr schöne Einstellung. Was mich jetzt noch interessiert hätte, du bist ja oben auf der Orgel eigentlich in der Regel alleine. Du bist zwar in der Gemeinschaft der Kirche, weil wir uns als Gemeinde in der Kirche konstituieren, aber trotzdem bist du da oben alleine. Fehlt dir manchmal auch dieses, ich sage jetzt mal, dieses, dass man einfach nur Kirchenbesucher ist und einfach passiver, also passiv im Sinne von, du musst nicht Orgel spielen, an Gottesdiensten teilnimmst, beziehungsweise bedeutend für dich ja an dem Beruf auch, dass jeglicher Feiertag, dass du immer beruflich den gestalten musst. Ist das für dich okay oder gibt es da manchmal auch so eine Sehnsucht, anders das zu machen?
Also der Ort oben an der Orgel, das ist natürlich jetzt architektonisch so gewachsen über die letzten, sagen wir mal, 1800, 1900 Jahre Kirchengeschichte. Das ist natürlich ein akustisch vorteilhafter Ort. Aber es gibt ja auch Kirchen, auch ältere, wo die Orgel jetzt vorn irgendwo in der Gemeinde steht oder so. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also man ist natürlich im Gottesdienst dabei, wenn man vorne sitzt, aber man kann natürlich auch, gerade in meinem Fall, hab ich manchmal das Gefühl, wenn ich so vorne sitze, wenn ich mir dann mal die Nase putzen muss, jetzt schauen alle, was macht er denn? So ist es natürlich nicht, aber man hat manchmal das Gefühl. Natürlich ist man gerade in der Dreifaltigkeitskirche dann sehr weit weg vom Geschehen. Man ist zwar akustisch dabei, aber optisch und physisch vielleicht nicht so ganz. Aber so geistlich kann ich doch schon wirklich gut mitvollziehen. Und ich habe also schon die Sehnsucht, mal selber einfach mal ganz ohne Aufgabe sozusagen anonym mal Gottesdienst mitzufeiern. Ich hole mir das aber auch ab und zu mal. Also ich habe ja auch manchmal frei Urlaub, freies Wochenende oder so. Und da gehe ich natürlich in die Kirche und irgendwo, wo ich halt dann bin, auch im Urlaub, nicht nur um mal in die Messe zu gehen, sondern auch mal zu schauen, wie machen es andere. Aber natürlich auch, um für mich mal einfach, ja, so wie es andere auch machen und in die Messe zu gehen. Und ich gehe jetzt auch sonntags, wenn wir in der Heimat meiner Frau sind, da ist Plankstetten in der Nähe, die haben sonntags um 17:30 Uhr immer Vesper im Benediktinerkloster. Und das ist für mich einfach sehr, sehr, sehr entspannend, einfach mal drin zu sein. Keiner kennt dich, du musst nicht irgendwie Ja, da kann ich auch mal falsch singen, ohne dass es jemand glaubt wird. Sozusagen ganz dumm gesagt, ja.
Deiner Frau wird es auffallen.
Aber das ist natürlich auch, jetzt habe ich schon wieder von Musik geredet, das ist natürlich auch für meinen Glauben ganz toll, weil es da nicht nur darum geht, oh je, wie fühle ich es aus, wo bin ich dran, sondern ich kann einfach mal die Psalmen auf mich wirken lassen, ja. Die Texte, das ist einfach wunderschön, ja.
Das ist eine gute Überleitung, Christian. Wir bitten ja jeden Interviewpartner, so seinen Lieblingspsalm mitzubringen. Was ist denn deiner?
Ja, Psalm 23, wahrscheinlich wie bei so vielen. Der Herr ist mein Hirte. Nicht nur, weil ich den sehr oft singe, sondern ja, weil in dem Psalm natürlich sehr viel Aussage und Gottvertrauen drinsteckt. Und ja, weil dieser Psalm in jeder Lebenssituation, finde ich, abholt, ob traurig oder fröhlich, oder ob man gerade ja, was durchmachen muss, oder ja, ob man einfach gut drauf ist und vielleicht so ein bisschen flapsig, oberflächlich lebt. Der Herr ist immer mein Hirte, ihr werdet mich weiden und auf grünen Auen und so weiter. Das spricht mich einfach immer wieder an, wenn ich das singen darf. Dann, selbst da spricht er mich persönlich an, wenn ich da gerade im Singen bin. Ja.
Sehr schön. Ja, also nur weil der Vers oder der Psalm recht bekannt ist, zeigt ja eigentlich eher, dass er für viele Menschen anscheinend irgendwie sehr kraftgebend war. Und ich finde auch, dass sich wahrscheinlich sehr viele Zuhörer mit diesem Psalm identifizieren können. Zum Thema Ansprechen. Vor mir hat der Christian einen Gegenstand mitgenommen. Das ist ja auch immer so eine kleine Hausaufgabe. Und ich habe selber auch keine Ahnung. Ich versuche ihn ganz kurz zu beschreiben. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist eine Trinkflasche, eine sehr moderne. Es ist ganz falsch. Wir können das dann auf dem Foto dann einblenden und wir bitten jetzt den Christian zum Abschluss noch etwas über diesen Gegenstand zu sagen.
Also, das ist ein Spektiv. Ja. Ich benutze das Wort Spektiv eigentlich selten. Nennen wir es einfach mal Fernglas. Es ist halt ein kleines Fernrohr. Ja. Das habe ich irgendwann mal im Laden entdeckt und das war nicht ganz so teuer. Dann habe ich gedacht, das brauche ich. Ich habe ein altes Fernglas zu Hause, das nicht mehr so richtig funktioniert. Und ich bin einer, der immer Aussichtsorte, Aussichtspunkte, Türme, Berge aufsucht, auch wenn ich nicht ganz schwindelfrei bin. Aber man kann ja auch solche Aussichten genießen, indem man auf festem Boden steht. Und damit ich dann auch weit schauen kann und auch Sachen erkennen kann und nicht nur raten kann, was ist das, habe ich mir das mal zugelegt. Das ist so mein Symbol für Weitblick, Ausblick, also Weitblick im Beruf, dass man nicht nur von Stunde zu Stunde oder von Woche zu Woche arbeitet oder in unserem Fall von Fest zu Fest oder von Sonntag zu Sonntag, sondern dass man gerade im Hinblick auf die Chöre einen Weitblick hat, wo will ich den Chor hinbringen, mal irgendwann, oder will ich den Chor überhaupt wohin bringen? Das ist ja auch so eine Grundsatzsache, oder ist mir das alles wurscht? Nee, ist es mir natürlich nicht. Oder auch, wenn es mal Kritik gibt, und die gibt es ja manchmal ist sie berechtigt, beziehungsweise ist eigentlich immer berechtigt, aber manchmal wird sie halt nicht so schön formuliert, dass man dann nicht so, ja, sich in diese Kritik dann vergräbt, sondern dass man den Weitblick behält. Das ist auch für mich so ein Symbol. Und es ist natürlich in meiner Freizeit ein ganz wichtiges Tool sozusagen. Ja, wenn wir unterwegs sind, die Katrin ist schon teilweise ein bisschen genervt von dem Ganzen, weil ich immer stundenlang irgendwo stehe und irgendwas anschauen muss. Aber sie weiß natürlich, dass das auch eins meiner Steckenpferde ist. Und so haben wir uns auch kennen und lieben gelernt. Genau.
Ja, sehr schön. Also, und du hast uns neugierig gemacht mit diesem Ausblick, dass einfach noch sehr viele schöne musikalische Gestaltungen unter deiner Leitung in der Gemeinde sich ereignen. Und ja, ich glaube, wir können uns alle freuen und immer wieder in den Genuss deiner Kirchenmusik zu bekommen, die tatsächlich auch einen großen Teil von deiner Persönlichkeit aufhorchen lässt. Lieber Christian, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das war sehr interessant, auch einfach mal so
Gerne.
nicht nur den Rücken von dir zu sehen oder zu hören, sondern dass du uns ein bisschen Einblick in dein Seelenleben auch gegeben hast und uns die Kirchenmusik etwas näher gebracht hast. Ich bedanke mich und wir
Ja,
sehen uns
gerne.
ganz bald alle wieder zusammen in der Kirche beim gemeinsamen Singen.
Ja, hoffentlich herzliche Einladung an alle, die von außerhalb zuhören.
Wiederschauen.
Wiederschauen.